Gnade sei mit euch und Friede von Gott, von unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Zu dem schon gehörten Wort aus Psalm 73, nämlich der letzte Vers, aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun, möchte ich noch zwei andere Verse lesen. Nämlich, da schreibt der Beter, ich aber wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen. Mein Tritt wäre beinahe geglitten, denn ich ereiferte mich über die Ruhmredigen, als ich sah, dass es den Gottlosen so gut geht. Liebe Geschwister, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist und wie Sie das erlebt haben. Aber ganz am Anfang meines Glaubens, als ich gewissermaßen umworben wurde, hatte man mir viel Schönes erzählt, wie es in der Nachfolge als Christ in dieser Welt ist. Ich könnte es auf einen Nenner bringen und sagen, eigentlich sind alle Probleme dieser Welt in der Vergangenheit abgelegt. Dir wird es nur noch gut gehen. Du wirst immer singen. Du wirst fröhlich sein können. Die Strapazen des Alltags haben sich eingeebnet, denn Jesus, dein Herr, ist da. Und dann kam alles ganz anders. Dann wurde meine Frau sehr krank, die ich kurz vor meiner Bekehrung kennengelernt hatte, oder nach der Bekehrung, jawohl. Aber sie litt unter ganz schwierigen Nierenverhältnissen. Und dann wurde später unsere erste Tochter krank. Mit einer schweren Lungenentzündung mussten wir sie ins Krankenhaus bringen. Und dann gestaltete sich auch mein Berufsleben nicht immer so glatt und schön. Es kam zu manchen Schwierigkeiten mit Gemeindemitgliedern. Ich musste spitze Worte aufnehmen und manche Beleidigungen ertragen. Es gab zwischenmenschliche Probleme, auch zuweilen in der Verwandtschaft. Kurzum, ich kam ins Schleudern mit dem Glauben. Denn das, was man mir so prophezeit hatte, wollte sich bei mir einfach nicht einstellen. Habe ich irgendetwas falsch gemacht, war dann meine erste Reaktion. Oder, auch das hatte ich irgendwo mal gehört, man könne sich nur halb bekehren, dann hat man natürlich Probleme. Auch dem ging ich nach. Ich wollte doch auf der Sonnenseite des Lebens sein, wie es der Liederdichter sagt, Wandel auf sonnigen Höhen. Aber damit wurde es nichts. Bis ich mehr und mehr Erkenntnisse gewann aus der Heiligen Schrift und all diese glorifizierenden Stimmen hinter mich ließ. Liebe Geschwister, ich will Ihnen heute etwas erzählen, was eine tiefe, geistliche, fundamentierte Aussage darstellt. Nämlich, es gibt kein christliches Leben ohne die Anfechtung. Sie sind da nicht verkehrt. Sie haben sich nicht halb bekehrt. Da fehlte nicht etwas in ihrem Leben, sondern das ist die Wirklichkeit, in die uns die Wiedergeburt stellt. Wenn Jesus uns gerufen hat, wir zum Glauben an ihn gekommen sind und die Freude der Ewigkeit schon in unseren Adern pocht, dann ist es gleichsam auch so, dass wir durch manche Strapazen in diesem Leben hindurch müssen. Das habe ich häufig buchstabieren müssen. Und ich denke, wenn ich den Psalmbeter richtig verstehe, das war auch sein Problem. Nämlich, wenn er hier gerade anfängt, ich wäre fast gestrauchelt, ich wäre aus dem Tritt gekommen, ich ereiferte mich über die Leute, die locker ihr Leben lebten und sagen, ich kann das viel besser ohne Gott. Bis zu jenem Wort am Ende ist es ein spannungsgeladenes Leben. Und das möchte ich Ihnen heute erklären. Wer zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist, hat sich eine ganz ganze Menge von Feinden geschafft. Nämlich von Anfang an steht jene dunkle Macht des Bösen gegen Jesus und gegen seine Nachfolger. Sie haben das eine Ziel, uns das Leben schwer zu machen. Sie haben das eine Ziel, damit wir ins Straucheln kommen, damit wir Zweifel über Zweifel haben und letztlich unseren Glauben wieder absagen. Das einzige Ziel des Widersacher Gottes ist das, dass kein Mensch selig wird. Und so hat er seine Dämonen in der ganzen Welt, die an den Gläubigen in dieser Weise arbeiten. Nämlich so, wie es schon damals im Paradies geschah. Er stellt in Frage, er zieht in Zweifel. Sollte Gott gesagt haben? Sie werden das sicher kennen, dass mit einem Mal alles ins Rutschen gerät. Dass man in der Zeit der Anfechtung nicht mehr weiß, wo denn die Glaubensfundamente sind. Dass selbst das Schreien nach Jesus, wie wir es im Psalm 42 gerade gehört haben, wie ein Herr schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele, Herr, zu dir, dass selbst dieses Schreien vermeintlich nicht gehört wird. Und man dann wieder da hockt, in den Scherben seines Lebens und letztlich nicht weiter weiß und immer wieder neu sich aufrichten möchte, und doch merkt man, die Kraft fehlt. Anfechtung gehört in unser Leben hinein. Es gibt kein Glaubensleben ohne die Anfechtung. Der Fürst dieser Welt, wie ihn die Bibel nennt, oder der Vater der Lüge, der versucht alles, vielleicht auch jetzt während der Verkündigung, unser Herz wegzuziehen von unserem Heil. Da schießen ganz andere Gedanken plötzlich in meinen Kopf hinein. Da gehen meine Gedanken spazieren. Vielleicht heute Nachmittag, wie schön es wäre, da und dort zu sein. Aber die Konzentration auf Gottes Wort wird untergraben. Und dann wird uns alles genommen. Und am Ausgang fragen wir uns mal wieder, was hat das eigentlich heute Morgen für einen Sinn gehabt, die Predigt zu hören? Kennen Sie das? Liebe Brüder und Schwestern, das liegt nicht nur an den grauen Zellen unseres Gehirns, die im Alter schwerfälliger werden, sondern das liegt auch an dem, der die Raben, die Krähen schickt, wie Jesus einmal das im Gleichnis sagt, sodass all der gute Same aus unserem Kopf weggepickt wird und wir dann gewissermaßen mit leeren Taschen dastehen. Anfechtung. Anfechtung, das ist wahr. Und es geht ein ganzes Leben so. Ich könnte von meinem Leben nicht sagen, dass es wesentlich besser geworden ist, sondern je reifer ich im Glauben werde, umso massiver sind die Anfechtungen. Sie kommen auf unterschiedlichen Ebenen. Das eine sind die Gedanken. Manchmal schießen Gedanken durch meinen Kopf, die ich nicht oder kaum steuern kann. Und dann bin ich überrascht und gedemütigt, dass sowas mir noch passiert, dass ich Gedanken hege, die mit dem christlichen Glauben nur wenig zu tun haben. Liebe Geschwister, der Böse sendet böse Gedanken. Der Aufstand in unserem Leben beginnt immer im Denken. Da ist die Anfechtung massiv, die dann durch Gefühle und schließlich bis in die Tat hineingeht. Er gibt böse Gedanken. Wie war das bei dem Judas? Da sagt die Bibel, der Teufel hat dir den Verrat ins Herz gegeben. Das Herz, meint die Bibel, ist das Zentrum unserer Persönlichkeit. Dort, wo die Entscheidungen gehegt und gepflegt werden und schließlich umgesetzt werden. Da ist das Herz, also in den Gedanken beginnt alles Elend dieser Welt. Prüfen Sie einmal Ihr Leben. Die Worte, die Sie schnell formulieren, haben letztlich ihre Basis, ihren Keim in der bösen Gedankenwelt. Als Petrus Hananias und Saphira zur Rede stellt, sagt er dem Hananias: Warum hat Satan dein Herz erfüllt? Warum hat Satan dein Herz erfüllt? Bevor es zu dem Verrat kam und zu dem Diebstahl, ist etwas mit ihm passiert. Er gehörte zur Gemeinde, aber mit einem Mal war er angefochten und gibt dieser Anfechtung dem Drängen des Herzens nach und wird zum Verräter der Gemeinde. Liebe Geschwister, ganz still im Inneren unseres Herzens beginnt die Rebellion gegen Gott, beginnt die Anfechtung. Darum sagt die Bibel ganz selbstverständlich: Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Sie möchte uns also bewahren. Und wenn wir den Glaubenskampf aufnehmen, gilt es immer erst dort zu schauen, wo die Urquelle der Versuchung ist. Satan als Geisteswesen wird immer sich zunächst über unsere Gedanken hermachen, sie missprägen, sie in eine Richtung führen, die wir nicht wollen. So beginnt die Anfechtung. Und ich verstehe Paulus gut, wenn er seine Gemeinde in Philippi sagte: Was ehrbar ist, was gerecht ist, was rein, liebenswert, was einen guten Ruf hat, was eine Tugend oder ein Lob ist, dem denket nach. Das ist das, wo das Evangelium gewissermaßen wirkt. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe. Das hat man mir damals in jener Jugendbundzeit nicht gesagt, dass Glauben mit Kampf verbunden ist und dass es einen Widersacher gibt. Aber ich habe es bitter erleben müssen, dass das Glauben in dieser Welt immer Widerstände kennt. Ja, auch das erlebt man zuweilen, dass der Teufel sich durch ein Engel des Lichtes darstellt. Da will ich gar nicht weit ausholen. Kennen Sie das auch, dass man selbst durch Gemeindemitglieder, die so fromm sind, durch Worte verwundet werden kann? Dass sie einem das Leben schwer machen? Dass sie letztlich den Glauben hinterfragen, den man selbst mühsam aufgebaut hat? Kennen Sie sowas, dass man in dem Bruder, in dem Schwester unter Umständen aufgrund der Worte und manchmal sogar auch der Taten einen Menschen entdeckt, der durch Satans Argumente und Tun auf dessen Seite steht und das Leben schwer macht? Aber auch in der Ethik, das heißt im christlichen Leben, im Wandel, erleben wir gerade in unserer Zeit, wie Gottes Wegweisungen verdreht werden und häufig auch durch kirchliche und gläubige Menschen. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, dass selbst in der christlichen Kirche die Abtreibung legitimiert wird. Das heißt, Babys werden im Mutterleib getötet. Und man nennt das christlich, weil das ja die Frauen, die ungewollt schwanger geworden sind, entlastet. Und Entlastung ist ja immer etwas Gutes. Aber man fragt nie danach, ob das Kind auch ein Lebensrecht hat. Liebe Brüder und Schwestern, da verkehrt sich Satan zum Engel des Lichtes. Und das müssen wir wissen. Wir leben in einer Zeit, in der wir nicht einfach so blind mitmarschieren dürfen, sondern immer wieder fragen müssen, was sagt Gott dazu? Und es ist ja nicht nur die Frage der Abtreibung, sondern Engel des Lichtes, also mit kirchlichem oder gar geistlichem Hintergrund, ermutigen zur Gleichgeschlechtlichkeit, zur Homosexualität, zur lesbischen Liebe. Und alles kommt irgendwie aus dem christlichen Bereich, im christlichen Abendland. Ich will Sie heute nicht aufstacheln, aber ich möchte, dass Sie sensibel in unsere Zeit hineinhören. Nicht alles, was in unserem Land passiert, hat christliche Substanz, sondern da arbeiten ganz andere Mächte mit, die diese Gesellschaft völlig umpolen wollen. Völlig umpolen wollen. Ich könnte noch viele Beispiele nennen. Ehe für alle, was soll das sein? Genderismus, was soll das sein? Wo die Geschlechtlichkeit völlig verdreht wird. Neulich habe ich gelesen, dass es bald in unserem Land möglich sein soll, jedes Jahr neu zu entscheiden, ob man weiblich oder männlich ist. Verstehen Sie? Da wird ein Wirrwarr in die Gesellschaft hineingepumpt, die vieles zerstört. Das Selbstbewusstsein, das Selbstempfinden als Mann, als Frau durchs Leben gehen zu dürfen, wird unterminiert. Glauben Sie, dass unsere Gesellschaft von Engeln der Finsternis durchdrungen ist und viele Verführungen auf uns zukommen, die wir erkennen und denen wir widerstehen müssen? Und dann verführt Satan nicht nur, sondern er verklagt auch. Christen werden häufig, weil sie ein sensibles Gewissen haben, verklagt, innerlich in ihrem Gewissen, weil sie dieses und jenes vielleicht nicht richtig gemacht haben. Das ist satanisch, dass der Teufel erst aufs Glatteis führt und wenn man gefallen ist, dann auch noch verklagt. Aber so nennt ihn die Heilige Schrift. Den Verkläger der Brüder. Es gibt Anklagen in unserem Herzen, die berechtigt sind. Wenn wir falsche Wege gehen, will uns Gott durch sensible Stimmen seines Heiligen Geistes wieder zurückholen. Aber wenn er uns ständig verklagt und das Gewissen belastet und man keine Freude mehr hat in der Nachfolge, sondern sie nur noch als Last und Elend versteht, dann kommt das aus einer Ecke, die wir nicht hören sollten. Das ist wahr. Es gibt einen Kampf des Glaubens. Das ist wahr. Auch noch viele andere Dinge müssten hier genannt werden, in denen wir ganz schnell hineinkommen können und versucht werden und manches Mal auch fallen. Es sind ja häufig die stillen, gar nicht offensichtlichen Sünden, dass Menschen ständig um sich selbst drehen, um sich darzustellen, um etwas sein zu wollen, selbst in der Gemeinde. Das macht mir Not und Kummer. Und ich denke, wir sollten empfindsam sein als Gemeinde und einander Lasten tragen und helfen, einen klaren Blick zu bekommen, was Recht und was Unrecht ist. Ja, die Anfechtung ist keine Theorie. Sie geht bis in die ganz sensiblen Ebenen meines Lebens hinein. Man kann gut von der Liebe Jesu reden, aber wenn es darum geht, den lieben Nachbarn zu lieben, dann werden wir schon in Schwierigkeit kommen. Und die liebe Schwester und den lieben Bruder gern zu haben und ihm Gutes zu tun, dann haben wir schon unsere Schwierigkeiten. Satan ficht uns an. Das ist jetzt ein dunkles Kapitel, was ich gerade geschildert habe. Und wenn ich jetzt Amen sagen müsste, wäre das ganz schlimm. Dann wären die Christen wahrhaftig die bedauernswertesten Menschen in dieser Welt. Dann verstehe ich, wenn Leute mir sagen, ach, dann lasse ich das mal lieber. Wenn das so schwer ist, ans Ziel zu kommen, Christ zu sein, dann lasse ich das. Dann schwimme ich lieber mit der Masse. Dann ist es mir egal. Aber ich habe einen zweiten Gedanken. Und hören Sie ihn bitte genauso ernsthaft wie den ersten. Nämlich, es gibt keine Anfechtung ohne Hoffnung. Liebe Geschwister, das darf ich Ihnen verbrieft sagen. Auf welcher Ebene Sie auch immer schwach werden und angefochten werden, sei es im seelischen Bereich, sei es im praktischen Bereich der Körperlichkeit, wie auch immer, Sie sind als Christen nie allein. Nie. Wie machte der Psalmbeter das? Er war angefochten. Seine Anfechtung war anderer Art. Er verglich sich mit den Menschen dieser Welt. Wie geht es den Gottlosen so gut? Und dann hatte er so viel zu erzählen. Die kümmern sich um nichts. Ihr Leib ist feist, sie sind gesund, sie reden hoch her. Was sie reden, soll vom Himmel gesprochen sein. Und so weiter. Lesen Sie einmal diesen Psalm durch. Das sind Anfechtungen in einem Vergleich, den Gott nie gesegnet hat und nie befohlen hat. Nein, Christen vergleichen sich nicht mit den Kindern dieser Welt. Aber die Wende, dass es dazu kommt, das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte, die Wende ist eindrücklich. Und auch wir brauchen in der Anfechtung eine neue Schau, eine klare Schau, nicht von uns selbst, das ist sekundär, aber von Gott. Dann heißt es hier nämlich in Vers 17, bis ich ging in das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende. Das ist die bewegende Kehrtwende. Er war tief angefochten, er kam ins Schleudern, er glaubte nicht mehr, dass er selig werden könnte. Und dann hat Gott ihn in seine Gegenwart geholt. Das war damals der Tempel. Dort konnten ihm die Menschen begegnen. Und dort bekam er neue Schau. Für die Menschen, die ihm zur Anfechtung geworden waren und für sein eigenes Leben. Ist das nicht großartig? Und genau das ist auch unsere Chance. Unser, wie soll ich sagen, Fundament der Hoffnung inmitten der Anfechtung. Nämlich, dass Gott nicht weit weg ist, sondern dass er versprochen hat, ich bin bei dir, jeden Tag bis an das Ende der Welt. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Wenn du mitten in der Finsternis bist, so ist der Herr dein Licht. Ich freue mich so sehr darunter, denn das habe ich auch erlebt. Nicht nur die verwirrenden Stunden am Anfang meines Glaubens, verirrenden Stimmen am Anfang meines Glaubens, sondern ich habe auch den erlebt, als es ganz, ganz schwierig wurde für mich, in vielerlei Hinsicht, dass er mittendrin ist als Ansprechpartner. Der sagt, du, ich bin doch bei dir. Du brauchst nicht zittern. Du brauchst keine Angst haben. Du brauchst doch dein Leben nicht jetzt einfach aufgeben wollen, sondern ich bin der Herr, der dich hält und trägt, mitten in der Anfechtung. Glaubst du mir das? Ja, das glaube ich. So groß ist unser Gott. Nein, er lässt uns nicht ohne Anfechtung. Denn mitten in der Anfechtung geschieht etwas dramatisch Schönes für Gottes Kinder. Nämlich sie werden stark in der Anfechtung, sie reifen in die Charakterzüge Jesu hinein, indem sie in der Anfechtung Widerstand leisten und den Sieg davontragen. Anfechtung macht stark. Anfechtung lässt aufs Wort merken, sagt Jesaja. Und damit will er sagen, weißt du, wenn du angefochten wirst, mag das niemand. Und du auch nicht. Wir gehen lieber wandelnd auf sonnigen Höhen. Aber wenn sie nun mal da ist und du dein Leben nicht mehr verstehst, dein Partner dich verlässt, deine Kinder nichts mehr mit dir zu tun haben, wenn alles schief läuft, was du als Ideal im Leben aufbauen wolltest, wenn alles, wirklich alles schief läuft, dann musst du nicht verzweifeln. Wenn alle weglaufen, einer hält bei dir aus. Und das ist der auferstandene Herr Jesus Christus. Bis dass ich ging in die Gegenwart Gottes. Da ist der Wandel da. Da sieht er das Ende der Gottlosen. Das ist nicht rühmlich. Und da sieht er auch die Gefährdungslage seines persönlichen Lebens ganz anders. Und dann entdeckt er mit einem Mal, poch, wenn ich sehr schwach bin, wenn ich wie ein schwankendes Rohr bin, das sind alles Bilder aus der Bibel, dann bist du doch dabei. Da hältst du mich fest. Und wenn mein eigenes Feuer ausgebrannt ist und ich desillusioniert bin, so brennt doch das Feuer deiner Gegenwart in meinem Herzen. Liebe Brüder und Schwestern, was haben wir für einen großen Gott, der den glimmenden Docht nicht auslöscht. Mitten in der Anfechtung ist Gott selbst in seiner Präsenz der Grund der Hoffnung. Bitte halten Sie das fest. Halten Sie das fest. Und wenn es auch ganz dunkel wird, der das Licht des Lebens ist, hält jeden Augenblick bei dir aus. So ist er. Und so habe ich ihn erfahren. Nein, es geht nicht so gleichwegs, immer auf ebener Strecke. Es gibt Höhen, es gibt Täler, es gibt ganz schwierige Hindernisse. Es gibt Schikanen in unserem Leben, die vielleicht von fremden Menschen eingebaut wurden. Das gibt's alles. Aber das gibt es nicht, dass ein Kind Gottes in der Anfechtung ohne gewisse Hoffnung sein muss. Das gibt es nicht. Und wenn das in Ihnen sich so gestaltet, liebe Brüder und Schwestern, dann weisen Sie das als Verführung Adams, Satans, feierlich zurück. Nein, danke, das ist nicht so. Ich werde nicht allein sein. Denn dieser Gott umgibt uns von allen Seiten und wählt seine Hand über uns. Er ist um uns herum wie ein Feuer, sagt die Schrift. Und darüber hinaus hat er wahrhaftig uns Instrumente in die Hand gegeben, die in der Anfechtung greifen. Zum Beispiel die Waffenrüstung des Glaubens. Die soll nicht schöne Theorie und bildhafter Vergleich sein, sondern die wollen mitten in der Stunde der Anfechtung helfen, den Sieg davonzutragen. Sie kennen dieses Wort aus Epheser 6. Nämlich ziehet an den Harnisch Gottes, den Helm des Heils, den Brustpanzer, der das Herz schützt, den Brustpanzer der Gerechtigkeit, den Gürtel der Wahrheit. Ohne Bibelwissen sind wir aufgeworfen. Wir müssen wichtige Aussagen der Heiligen Schrift kennen, um uns wehren zu können. Ich ziehe die Stiefel an, das Evangelium zu predigen. Oder ich trage den Ganzschild des Glaubens, von dem alle feurigen Pfeile des Bösen abprallen werden. Und nicht zuletzt, ich nehme das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Jesus hat es mir doch vorgemacht, als er dem Satan widerstrebte und ihn besiegte, tat er das mit dem Schwert des Geistes. Es steht geschrieben. Lesen Sie einmal Matthäus 4 folgende nach. Sie werden entdecken, das war seine Hauptwaffe. So wurde er frei und konnte Satan besiegen. Es steht geschrieben. Ob es da um fundamentale Triebangelegenheiten ging, wie den Hunger, oder ob es da um die Machtfrage ging, oder um die Gottesfrage, es steht geschrieben. Und in dieser Art und Weise werden wir den Sieg davontragen. Aber auch das andere ist noch ganz wichtig genannt zu werden, nämlich: Angesichts der Verführung dürfen wir uns für tot erklären. Das ist eine Lektion, die nicht jeder begreift. Aber sie ist so zentral und so wichtig, dass ich sie in wenigen Worten durchaus einmal Ihnen vorstellen möchte. Nämlich, die Bibel geht davon aus, als Jesus Christus starb für die Menschheit, für ihre Schuld, all die Gerichte Gottes auf sich nahm. Da sagt Paulus, wisst ihr, durch die Taufe werden wir ihm gleichgestaltet, sind auch dem Tod ausgeliefert und sterben mit ihm in den Wasserfluten, damit der Satan uns nicht mehr angreifen kann oder er gleich zurückgeworfen werden kann. Ich halte mich für tot, wenn Satan kommt und sagt, lüg den doch mal an, der hat's verdient. Oder mach dem doch ein bisschen das Leben schwer, der hat's verdient. Da sage ich, Herr, ich danke dir, dass ich der Sünde gestorben bin und keine Glieder mehr habe, um die bösen Offenbarungen des Satans zu realisieren. Danke. Und in dieser Haltung habe ich Sieg um Sieg. Haben Sie das schon einmal gehört, dass das so wichtig ist? Ich denke, es ist wichtig, um ans Ziel zu kommen und um den Sieg des Glaubens im Alltag immer wieder erfahren zu können. Ja, ich habe eine Waffenrüstung des Glaubens, aber die beste Rüstung ist, dass ich mit Christus am Kreuz gestorben bin und für die Sünde tot bin. Nicht die Sünde ist tot, die wird mir weiter das Leben schwer machen, aber ich bin für die Sünde gestorben. Das ist eine Lektion, die man ein ganzes Leben lernt und die sich immer wieder und immer wieder bestätigt. So groß ist unser Gott, so gewaltig ist sein Heil. Das geht hinein bis in die eheliche Kommunikation, dass Worte unausgesprochen werden, die man schon auf der Zunge hat, weil man mit einem Mal entdeckt, damit würde ich meinen Partner verletzen. Ich bin der Sünde gekreuzigt, gestorben und begraben. Was ist das schön? Es gibt keine Anfechtung ohne Hoffnung. Aber, und das sei zum Schluss gesagt, es gibt auch keine Hoffnung ohne Sieg. Die Hoffnung dringt zum Ergebnis. Und das Ergebnis der Anfechtung soll für Kinder Gottes der totale Sieg sein. Haben Sie das noch in Erinnerung? Da bekommt der Beter aus Psalm 73 mit einem Mal eine neue Schau. Während er von den Zeitgenossen schrecklich angefochten wurde und deren vermeintlich schönes Leben und leichtes Leben, sagt er jetzt zu Gott, du aber hältst mich. Du leitest mich, du nimmst mich am Ende in Ehren auf. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Du bist allezeit mein Trost und mein Teil. Meine Freunde, da kommt der Beter vom angefochtenen Ich zum froh erlebten Du seines gegenwärtigen Gottes. Und das ist Sieg. Das ist Sieg. Nein, ich halte nichts von jener Theologie der Schwäche, die fortwährend sagt, unser Leben geht von Niederlage zu Niederlage, die kann es mal geben, durchaus, und kein wahrhaftiger Christ würde sagen, das kenne er nicht. Aber es ist nicht das Selbstverständliche, sondern das Selbstverständliche ist nach und nach im Leben des reifen Christen der Sieg. Und nicht nur, dass er errungen werden muss, sondern das ist ganz wichtig, weil Jesus den Sieg über Hölle, Sünde, Tod und Teufel am Kreuz von Golgatha errungen hat, darf ich von seinem Sieg her, der perfekt ist, meinen Sieg im Leben erfahren. Ich komme also vom Sieg her, der über meinem Leben ausgesprochen ist und werde in den Kleinigkeiten des Alltags an seinem Sieg teilhaben und werde ihn erfahren. Ich denke, das ist so etwas ganz Großes, Gewaltiges des Evangeliums. Evangelium heißt gute Nachricht. Ich muss nicht von unten nach oben kämpfen, sondern ich bin Christus gleich gemacht am Kreuz und darum habe ich den Sieg in ihm, der in mir wohnt und darf also vom Sieg her in die Anfechtung gehen, wenn es denn sein muss und darf sie im Glauben aneignen. Durch Glauben wird der Sieg Jesu zu unserem Sieg. Es ist nicht immer einfach im Leben, das weiß ich. Gerade auch wenn langwierige Krankheiten sind und Sie, auch Sie haben die Qualität, mein Glaubensleben erschüttern wollen. Und doch ist es so, liebe Brüder und Schwestern, der Sieg steht fest. Gehen Sie vom Sieg aus, wenn Sie innerlich erschüttert werden. Paulus sagt einmal, Gott sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat durch unseren Herrn Jesus Christus. Der Mann, der letztlich in Rom enthauptet wurde, der ständig verfolgt wurde, der ständig hintergangen wurde, der es auch mit falschen Brüdern zu tun hatte. Dieser Mann sagt das, Gott sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat in Jesus Christus. Oder Johannes, der sagt es einmal ganz anders. Er sagt das gewissermaßen plakativ. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Ist das so rosig gesehen? Nein. Das ist genau so gesehen, wie Jesus Glaube versteht. Glaube ist die Macht Gottes, die in dieser Welt, in dieser Niederung des Bösen und der Finsternis, den Sieg davonträgt. Glauben wir uns durch? Gehen wir vom Sieg aus? Wo immer die Kleinigkeiten sind, man spricht ja von den kleinen Füchsen, die unser Leben immer wieder neu belasten. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und das wird irgendwie schon im Alten Testament auch erfahren. Nämlich, da spricht der Beter des Psalms 84, sie erhalten den Sieg, einen Sieg nach dem anderen. Und jetzt verstehe ich auch den letzten Vers des Psalm 73. Den letzten Vers, in dieser Freude vor Gott stehen zu dürfen, hat er sich nicht errungen, sondern hat Gott ihn in seiner Gegenwart des Tempels geschenkt, als er mit einem Mal die Machtverhältnisse erkannte, die des Bösen und der Finsternis und die des Lichtes unseres lebendigen Gottes. Dann sagte er, die Würfel sind im Grunde genommen gefallen. Mein Leben ist völlig neu geworden durch dem, dem ich mein Leben geöffnet habe, nämlich dem lebendigen Gott. Aber das ist meine Freude, und jetzt verstehe ich das, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Liebe Geschwister, wenn man Gott so erlebt hat in seinem Leben und jeden Tag im Kleinkram des Alltags so erfährt, wie schuldhafte Ebenen meines Lebens mehr und mehr blass werden lässt und schließlich aus meinem Leben herausnimmt. Wenn man das erlebt hat, dass Gott in mir den Sieg davonträgt, dann kann man das nicht für sich behalten, sondern das muss weiter gesagt werden, dass ich verkündige all dein Tun. Ist die Katastrophe christlichen Daseins, ständig in der Anfechtung leben zu müssen und in ihr zu scheitern? Ich sage nein, sondern unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Gott segne euch. Lasst uns miteinander beten. Wir erheben uns. Wer kann? Herr Jesus, das ist wunderbar, was du mit deiner Gemeinde vorhast. Es sollen nicht die Querelen das letzte Wort haben, nicht die Auseinandersetzung, nicht die Wortwechsel, sondern die stille Harmonie deines Geistes. Hab du herzlichen Dank für den Sieg, den du deiner Gemeinde geschenkt hast und uns persönlich mitten im Alltag. Danke, dass es Anfechtung gibt und bis zum letzten Atemzug geben wird. Aber du willst der Sieger inmitten der Anfechtung sein. Und lehre uns, Herr Jesus, deine Wege zu gehen, damit diese Siege auch erlebt werden können. Lass uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.